Nachtwach-Podcast von DRS3 und SF1.
Fünf Minuten vor Mitternacht, das ist Nachtwach, der Telefontalk auf SF1 und DRS3. Ganz herzlich willkommen. Heute reden wir über das Versprechen, wie Versprechungen. Zum Beispiel, ich versprich immer und ewig bei dir zu bleiben. Ich versprich dir, dass ich dich beim Sterben begleite. Ich verspreche zum Beispiel kein Internas, und das am Arbeitgeber gegenüber, kein Internas nach aussen zu tragen. Mich nimmt es aber wunder, was ihr versprechen, wem dass ihr das versprecht, in welcher Situation dass ihr das versprecht oder was euch versprochen worden ist und vor allem, ist denn das gehalten worden oder habt ihr es selber können halten, das Versprechen, oder sind ihr irgendwann eingeknickt und aus dem Versprechen rausgeflüchtet. Es nimmt mich wunder, was heute alles für Geschichten kommen. Da ist die Telefonnummer, die ihr könnt anrufen, eine Gratisnummer 0800 00 22 20 0800 00 22 20. Und anfangen tun wir mit der Agnes. Agnes, das ist Barbara. Sali.
Sali, Barbara.
Agnes, ist dir etwas versprochen worden oder hast du ein Versprechen abgegeben?
Mir ist etwas versprochen worden von einer ganz guten Freundin, die ich ja, eigentlich schon seit 6-7 Jahren kenne. Und wir sind jetzt nach und nach dicke Freundinnen geworden. Und ich habe ihr auch viel anvertraut und ich habe vor ein paar Monaten mal angerufen. Vielleicht magst du dich noch mehr erinnern.
Ich mag mich eben nicht mehr an alle Gespräche erinnern.
Ja, genau, es ist umgegangen wegen Vergessen und dass ich einfach mein Leben möchte leben.
Ja, okay.
Und das Versprechen ist darum gegangen, dass meine Freundin mir gesagt hat, ich stehe immer zu dir und wir sind immer gut, die besten Freundinnen und alles. Und das Wochenende haben wir uns getroffen und ich habe das schon vorher gewusst, dass sie Probleme hatte in letzter Zeit, also in den letzten 2-3 Monaten, und dass sie zurück in den Alkohol gefallen ist. Und mein Vater war 20 Jahre lang alkoholabhängig, darum ist mir das ein bisschen sauer aufgestossen, die ganze Geschichte.
Also du hast das gewusst gehabt, was das für Auswirkungen hat bei deinem Vater?
Ja, genau.
Kannst du noch schnell erzählen, was das war beim Vater? Also wie sich das ausgewirkt hat auf dich als Kind?
Wie hat sich das ausgewirkt? Ich denke mal, ich habe immer in einer Unsicherheit gelebt. Und für mich hat einfach nichts gestimmt.
Ja.
Ich habe gemerkt, das ist etwas nicht gut. Für mich, ich habe mich einfach nicht wohl gefühlt. Und wenn man mit den Leuten geredet hat, hat es immer geheißen, ja, es geht super und es geht allen gut. Und dabei hat überhaupt nichts gestimmt.
Mhm. Und du hast das auch gar nicht einbringen können. Also es wäre nie gegangen, dass du dann gesagt hast, nein, eigentlich uns geht es gar nicht gut, mein Vater, der trinkt nämlich.
Nein, das ist gar nicht zur Diskussion gestanden.
Ja, ja. Gut, wir kehren jetzt zurück vom Vater zu dieser Freundin, wo du das gemerkt hast, dass sie trinkt, ist dir das schlecht eingefahren. Wie hast du sie darauf angesprochen?
Ja, das ist ein bisschen, ich hatte ein Vorgefühl gehabt. Ich weiss, dass das meistens schlecht aufgenommen wird. Vor allem Alkohol, das ist etwas Heikles und die Leute können nicht so damit umgehen, wenn man sie darauf anspricht. Das ist ein sehr heikler Punkt. Und ich habe das noch nie gemacht und sie ist jetzt eben seit 3 Monaten ist sie wieder drin. Und mir ist einfach jetzt an einem Punkt angekommen, wo es einfach nicht mehr weitergeht. Wo ich muss sagen, du, für mich stimmt es einfach so nicht. Und am Wochenende haben wir uns getroffen, hat sie mit jemandem Krach bekommen, hat er von mir aus gesehen teilweise völlig grundlos angegriffen. Und dann sind wir weggegangen und sie hat noch Hunger, muss man sagen. Und hat auch eine sehr wichtige Rolle in dieser ganzen Geschichte. Also der Hund hat einem Mann auf sein Tüchli gebildet, auf das Badetüchli. Ja. Und der ist natürlich gar nicht zufrieden gewesen. Und der hat sie Krachen bekommen. Er hat sie beschuldigt und sie hat nicht zurückgegeben und 3 Mal mehr. Und dann habe ich gesagt, du hör doch. Und dann sind wir schlussendlich gegangen und sie hat etwas trinken. Und Und der Hund ist mir einfach immer aufgestanden und hat gesagt, du, ich will eigentlich, dass der Hund nicht mehr aufsteht. Und wir haben vorher auch darüber geredet und jetzt gesagt, du, ich bin nicht dort, das stört er auch nicht. Und dann sind wir es war so eine Stehbar gewesen, dann sind wir ein bisschen rumgestanden und sie hat etwas zu essen geholt. Und dann habe ich wirklich gemerkt, dass das sehr tragisch ist gewesen. Und sie hat mir gesagt, du, ich habe jetzt den Hunger, ich muss etwas essen. Und dann hat sie so gesagt, ja, sie hat jetzt wirklich sozusagen noch nichts gegessen. Mhm. Zuerst hat sie gesagt, sie hat nichts zu Mittag gehabt. Dann hat sie mir gesagt, ja, sie hat ja auch nichts zu Morgen gehabt. Dann habe ich gemerkt, ja, sie hat ja getrunken. Mhm. Dann habe ich gesagt, ja, aber du hast ja nichts gegessen, aber du hast ja Alkohol getrunken. Und zuerst hat sie gesagt, ja, nur ein Glas. Und dann hat sie auf zwei erhöht. Und für mich ist klar, dass sie mehr getrunken hat.
Also, und das war jetzt das erste Mal, gewesen, wo sie du darauf angesprochen hast. Hey, du
ja,
hast aber getrunken.
Genau.
Wie hat sie denn reagiert, eben indem dass sie zuerst gesagt hat, ein Glas, und dann sind es dann mehr geworden? Und
ja, sie hat sich ein bisschen vernötigt. Also, ja, und ich denke, sie hat es schon gemerkt. Das war auch der Grund, dass sie unbedingt etwas hat essen wollte. Aber dann dort in der Stehbar ist es nachher wirklich ausgeartet. Sie hat das Essen bekommen und der Hunger ist mir einfach immer weiter aufgestanden. Und dann habe ich gedacht, ja, sie hat ja vorher gesagt, wir können einen anderen Tisch wechseln, dann können wir ein bisschen Gespräche. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist jetzt vielleicht noch gäbig. Und dann hat sie einfach gesagt, ja, du weißt, aber der Hund, das ist ich und der Hund, das ist eins. Und dann habe ich gesagt, ja, aber weißt du, hast mir ja vorher gesagt, eben, wir können ja den Tisch wechseln. Hat sie mich immer unterbrochen, hat mich sozusagen nie ausreden und ist nachher gegangen. Sie ist einfach nachher an einem anderen Ort hergekommen und hat mich völlig einfach im Regen stehen. Mhm.
Und das ist deine beste Freundin?
Ja.
Irgendwo,
also, ja, ist mal gewesen, ja.
Mal gewesen. Jetzt Versprechen, das du ihr abgerungen hast, was war denn das für eins gewesen?
Das Versprechen war gewesen, eben, dass wir einfach immer die besten Freundinnen sind und dass sie immer zu mir stehen und dass sie mir die beste Freundin verspricht. Und
dann ist es einfach nicht mehr gegangen.
Ja, genau.
Ich habe jetzt eben eher noch so darauf tippt, nebst dem, dass ihr bei den besten Freundinnen bleiben, dass du ihr quasi das Versprechen abgerungen hast, ich höre auf mit Trinken.
Ja, das ist so ein bisschen die Folge. Ich habe gesagt, ich sehe einfach, dass es dir gar nicht gut geht. Und sie haben gesagt, ja, sie soll jetzt doch keine Moralpredigt halten und so weiter. Und für mich sie hat mich einfach völlig abgewiesen und sie hat das gar nicht hören. Und sie hat mir immer das Wort unterbrochen und sie hat mich nie losreden. Und sie hat gesagt, ja, der Gang doch.
Ja.
Was hat sich völlig verletzt gefühlt. Das ist vor allem das, was mich schockiert. Und
also du könntest dich ja auch verletzt fühlen, aber sie hat sich verletzt gefühlt. Jetzt ist dann nachdem, ist bei dir was passiert? Ein Bruch?
Ich habe einfach mir gesagt, ja, das ist jetzt wirklich komisch, dass sie wieder mit jemandem so zusammenkommen, ohne dass ich es gemerkt habe. Das ist vor allem das, was mir noch speziell dünkt. Und dann das Zweite, was mich auch schockiert hat, das habe ich zuerst gar nicht gemerkt, aber das hat mich schon beschäftigt. Aber dass es so schlimm ist, dünkt mir jetzt, das hat mich schon traurig gemacht. Also einfach zu sehen, dass sie abstürzt und dass sie einfach im Prinzip, wie früher, meinem Vater einfach muss tatenlos zusehen, weil sie sich einfach kaputt trinkt.
Und die Freundschaft, die ist jetzt also irgendwie wie auseinandergeht?
Die ist mal auf Standby gelegt. Also,
von deiner Seite her, was müsste denn passieren? Was müsste passieren, dass du wieder könntest auf sie zugehen könntest?
Ja, ich denke, sicher einen Kur machen. Das hat er auch gesagt. Sie brauche Hilfe. Das hat er gesagt.
Wie hat sie reagiert?
Ich glaube, sie weiss es so.
Wie hat sie darauf reagiert, wo du das gesagt hast? Das ist eben auch nicht angenehm, wenn man jemandem so etwas muss sagen, oder?
Ja, das stimmt. Sie hat einfach gesagt, ja, ich brauche Hilfe. Und auch so in dem Sinn, ja, ich weiss, dass ich Hilfe brauche. Irgendwie auch ein bisschen, so ein bisschen vernötigen.
Ja,
weiss, ich weiss es schon. Komm, also, ich weiss, dass ich trinke. Also im Prinzip brauche ich Hilfe. Aber
das Versprechen... Ja, man sagt ja irgendwie, Versprechen sind zwar irgendwie, man will jemanden vielleicht binden, es hat etwas mit Binden zu tun, oder? Also es ist irgendwie eine Zusage zu etwas und zu einer Handlung und so, aber gleichzeitig muss man ja auch sagen, Versprechen sind nicht einfach, Versprechen ist, es ist nicht klar, dass man es einhalten kann.
Mhm.
Oder? Das ist eben so bei den Versprechen. Also dann danke ich dir fürs Telefon und ich hoffe, dass da aus dem Standby irgendwie wieder etwas anderes wird.
Ja,
fortfahren
genau.
Oder fortführen oder irgendwie
ja,
so.
Genau.
Auch, dass du ihr ja, irgendwo auch kannst helfen und nicht wieder das Gleiche passiert wie beim Vater.
Ja, genau.
Gut.
Ich denke, sie ist eine starke Person. Sie ist ja auch immer dazu gestanden. Von dem her denke ich, das wird weitergehen, irgendwie, dass wir irgendwann darüber reden können, aber im Moment
geht es nicht.
Machen wir einfach eine Pause. Ich denke, das tut uns allen gut.
Agnes, danke vielmals. Gute Nacht.
Merci.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Unsere Telefonnummer 0800 00 22 20. Es geht um eure Versprechen. Oder was euch versprochen worden ist und ob ihr euch das könnt einhalten oder nicht einhalten. Wir werden es sehen, was uns Manuela erzählt. Das ist nämlich Manuela, das ist Barbara. Sali.
Hallo.
Manuela, ist dir etwas versprochen worden oder hast du ein Versprechen abgegeben?
Nein, ich muss ein Versprechen in dem Sinn leben, das jemand anderes gegeben hat. Und es betrifft mich stark. Also
gut, dann erzähl, was das ist.
Ja.
Was das ist.
Also ich bin adoptiert worden und habe dann mit etwa 20 meine liebliche Mutter gesucht und auch gefunden.
Mhm.
Und sie hat dann auf meine Frage her, wer dann mein Vater sei, hat sie gefunden, das können sie mir nicht sagen, sie hätte ihm das Versprechen gegeben.
Aha.
Und ich habe dann mit ihr keinen Kontakt mehr weiter gehabt. 10 Jahre später ungefähr dann wieder einmal. Und auf die gleiche Frage her komme ich die gleiche Antwort über. Und ich habe diese Frage jetzt etwa 3 Mal gestellt in den letzten 25 Jahren und immer wieder die Antwort bekommen, sie hat das Versprechen dem Mann gegeben, dass sie eben seine Identität nie preisgebe.
Mhm.
Und das beschäftigt mich, obwohl ich älter werde. Ich kann mich nicht davon distanzieren.
Ist das etwas, was du jetzt kannst rational irgendwo verstehen, dass wenn man jemandem ein Versprechen gegeben hat, dass man das nicht auflösen kann? Kannst du es rational verstehen oder ist es irgendwie etwas, wo du findest, ich habe das Recht darauf, das zu wissen?
Ich frage mich eher, ob es nicht verjähren kann, ein Versprechen, weil Lebensbedingungen sich ja auch verändern.
Ja, ja.
Und vielleicht heute durchaus ein Interesse vielleicht auch von der Seite von meinem Vater herum ist. Also vorausgesetzt natürlich, dass er noch lebt.
Genau.
Vielleicht hat er ein Interesse zu wissen, dass er noch eine Tochter hat. Vielleicht hat er
eigene
Kinder, wo vielleicht auch ein Interesse an einer Halbschwester hätte.
Wäre es nicht so, wenn der Vater das Interesse hätte, dass er mit der Mutter würde, also mit deiner lieblichen Mutter würde Kontakt aufnehmen und sagen, du, ich will eigentlich das Versprechen auflösen. Dass du das wüsstest.
Das könnte sein, ja. Das habe ich noch nie angeschaut.
Ja, nur weil du sagst, er könnte Interesse haben. Wie hast du es denn versucht, aus deiner Mutter trotzdem rauszukommen? Mit was?
Ja, ich habe ihr auch geschrieben, dass mir das einfach wichtig ist und dass es für mich schwierig ist, mit so einer halben Wahrheit irgendwie eine komplette Identität zu haben Ja, und ich habe sie einfach gebeten, eine Art. Mm-hmm. Für mich wäre es eine Art wie eine Erlösung, oder? Und sie hat das sehr kühl von sich gewiesen und ich habe nochmal zum Auftrag zurückgekommen, ob er sein Interesse nicht könnte umsetzen und mich vielleicht kontaktieren. Ich weiss nicht, ob das so einfach ist, wie sie hat über viele Jahre hinweg oft zügelt und sich nie irgendwie an- und abgemeldet, geheiratet, neue Namen. Also ich habe auch recht Mühe gehabt, sie zu finden vor 20 Jahren und ich denke, es ist wahrscheinlich auch für meinen Vater wahrscheinlich auch nicht einfach.
Ja. Was hast denn du das Gefühl, dein Vater, ist der Also du weisst nichts über ihn. Ist der präsent noch gewesen, wo du auf die Welt gekommen bist? Weisst du irgendetwas von dort? Also erzählt deine Mutter gar nichts? Sagt sie dann einfach, sie sei allein erziehend am Anfang gewesen, beziehungsweise sie hätte es alleine müssen aufziehen und hätte dich darum zur Adoption freigegeben?
Ja, also sie hat schon etwas gesagt. Sie hat gesagt, sie sei verheiratet und hätte Kinder gehabt. Und ja, ich kann mir es von dem her sehr gut vorstellen, dass er natürlich nicht hat wollen, dass das auffliegt.
Also, dass sie mit jemand anderem, oder er mit jemand anderem?
Ja, ja, genau. Er ist ja eigentlich fremdgegangen und aus dem bin ich resultiert. Also, dass er dazu mal ein Interesse gehabt hat, das zu verheimlichen, das ist mir schon klar. Mhm. Und das ist das, was ich weiss.
Und gibt es keine Bilder? Weißt, ich denke immer, dann gehe ich dich irgendwie ein Fotoalbum von meiner Mutter mal anschauen. Vielleicht finde ich dort.
Ja, ich
habe
ja nicht so eine Nähe zu ihr. Also ich habe ja nicht irgendwie eine Möglichkeit da. Ich habe jetzt auch seit sehr vielen Jahren keinen Kontakt mehr. Und merke aber immer, wenn irgendwo das Thema wieder aufkommt, ist gerade jetzt eine dreiteilige Serie im Tagesanzeiger drin gewesen, über einen Mann, der auch in meiner Zeit adoptiert worden ist, wo man auch als Adoptivkind wirklich noch eine Art Massmännchen war in der Gesellschaft, wie der kämpft, um seine Wurzeln zu finden. Und wenn ich so etwas lese, dann würde das in mir natürlich auch wieder einiges auf.
Ja. Du machst dir wahrscheinlich Vorstellungen, oder? Also seit du weißt, ich habe meine Mutter getroffen, meine Mutter darf das nicht sagen, wer der Vater ist, kann ich mir vorstellen, dass du Vorstellungen machst über deinen Vater. Was sind das für Bilder?
Ja, also ich habe das schon früh als Kind gemacht. Ich habe als Kind Fantasie über meine Mutter und über meinen Vater. Und nachdem ich dann meine Mutter kennengelernt haben und sie mir sogar gar nicht gelichen hat, optisch sowie vom Wesen her nicht, habe ich mir natürlich umso mehr irgendwo durch können vorstellen, dass das von der väterlichen Seite her viel gekommen ist.
Was wäre es denn für dich, wenn du deinen Vater würdest kennenlernen? Es kann ja mit beidem dann verbunden sein, mit einer grossen Freude, Erleichterung oder aber auch eben, es kann auch irgendwie eine Enttäuschung sein.
Ich habe weniger eine Vorstellung, was ihn betrifft, sondern viel mehr das Gefühl zu haben, dort angekommen zu sein, endlich etwas zu wissen, wofür ganz viele Menschen selbstverständlich ist, dass sie das wissen.
Mhm. Also die Herkunft.
Ja, vielleicht eine Art auch Gerechtigkeit zu empfinden nach dem Wissen von der eigenen Herkunft.
Mhm.
Auch rein ethnisch zum Beispiel, oder?
Mhm.
Also es könnte ja sein, dass ich irgendwo aus dem Süden komme.
Mhm. Also wenn du dich anschaust im Spiegel, ist das so?
Ja.
Und deine Mutter ist
ganz ein anderer Typ, ist blond und blauäugig und ich bin
dunkel. Du bist dunkel. Ich kann mir, durch das, dass ich sie ja nicht kenne, kann ich es mir wie nicht vorstellen. Ich kann es mir nur aus deinen Schilderungen vorstellen, wie das muss sein und wo viele suchen, dass ich dann wird gehen. So. Also es ist etwas, wo eben ständig auch wieder raufkommt und dass es etwas ganz wichtig ist, also dass Adoptiveltern wirklich Adoptiveltern sind und man die Wurzeln einfach will wissen, woher das man kommt. Das ist etwas total Wichtiges jetzt für dich. Ich hatte auch schon andere am Telefon, die gesagt haben, nein, ich will die gar nicht kennenlernen.
Ja, gut, das hat sicher auch einen Einfluss, dass das Verhältnis zu meinen Adoptiveltern nicht gut war und ich sehr früh dort auch weggegangen bin und auch meine beiden Adoptiveltern indes auch tot sind, aber ich auch über 20 Jahre keinen Kontakt mehr zu ihnen hatte. Und mir halt häufig haben müssen anhören, ja, wenn du unser eigenes Kind wärst, wärst du besser rausgekommen. Und dementsprechend bin ich halt eben der wie von den Adoptivkind häufig erwähnt, der Baum ohne Wurzeln halt bin.
Ja, genau.
Ich halt nicht einmal die adoptierten Wurzeln.
Ja, genau.
Ich kann in das halt,
wie wirkt sich das aufs Leben aus, auf deinen Alltag, auf dein, also du bist jetzt über 40?
Ja.
Wie wirkt sich das aus, oder wie hat sich das ausgewirkt?
Keine Wurzeln zu haben.
Ja.
Dass ich irgendwie anders irgendwie daran erinnert wird und es mich einfach nicht kalt lässt.
Ja.
Also es ist zum Beispiel so, dass ich ein Kind habe und das ich spüre nicht, ich biete dem Kind familiär überhaupt nichts. Also das ist zu allen möglichen Jahreszeiten der Fall, wenn ich sehe, dass andere halt als Familie auftreten und oder Festtage als Familie verbringen. Und ich
also du meinst jetzt mit Eltern oder Grosseltern?
Ja, genau. Ja, ich kann das an meiner Tochter nicht bieten und das macht mich schon ein bisschen traurig. Also wie ich denke, es wären ja eben, halt eben schon Menschen rum.
Mhm.
Sehr wahrscheinlich. Und das ist das verliert in dem Sinn wie nicht an Aktualität. Ich denke, wenn ich älter werde, wird das mit der Zeit ein bisschen verblassen. Aber
es kommt einfach
mit der Tochter in die Hand. Ja.
Ja. Und was würdest du jetzt am Schluss so sagen, jetzt auch von dem Gespräch, das wir gehabt haben, was würdest du für einen Ratschlag denen Eltern geben, die ihre Kinder weggeben und umgekehrt eben so Adoptivkind, obwohl sie eben erwachsen, aber Adoptivkind, sollen sie auf die Suche gehen und wenn es dann eben nicht zu einem Zusammenschluss kommt oder einer Zusammenführung, wie soll man dann damit umgehen? Schwierige Frage.
Schwierig, ja, weil ich denke, eben, es hat jeder da seine eigene Geschichte. Und bei der einen ist es dringlicher wie bei den anderen.
Ja.
Ich denke, für mich ist das mit dem Versprechen ähnlich wie mit der Konsequenz im Leben. Also wenn ich irgendwie, wenn ich erzieherisch konsequent wirken, dann muss ich mir immer genau überlegen, bin ich auch fähig, das wirklich durchzuziehen? Oder tue ich mir damit unter Umständen sogar nicht das eigene Fleisch schneiden?
Genau.
Und mit einem Versprechen, denke ich, sollte man es ähnlich handhaben. Also man sollte es wirklich nur dann geben, wenn man auch wirklich im Stand ist, das beizubehalten.
Einzuhalten. Du hast am Anfang etwas Interessantes gesagt, oder? Es müsste Grenzen geben, also es müsste irgendwie eine Verjährung geben für Versprechen.
Nein, das ist mehr meine Frage, oder?
Ja.
Also gibt es die nicht, oder? Die Verjährung.
Ja. Aber das wäre ja spannend. Wenn sie sie gibt, die gibt es sicher nicht.
Ja.
Das glaube ich nicht, dass die gibt. Das müsste jetzt jemand juristisch dann beantworten. Vielleicht tut uns das jemand mit einem Mail mitteilen an nachtwoch@srf.ch. Gibt es ihm bei den Versprechen eine Verjährung? Wer das weiss, soll uns das schreiben. Dann könnten wir dir das noch sagen.
Aha.
Oder? Aber das müsste sie eigentlich geben, das wäre toll.
Ja, ich denke.
Oder dass man sie eben auch.
Sicher, ja.
Dass man sie dann vielleicht auch wieder könnte mal. Also, dass auch die Mutter aufgeweicht wird werden und sehen, hey, wie wichtig das für dich ist oder wäre.
Mhm.
Also, danke vielmals, dass du angerufen hast.
Ja, danke auch.
Gute Nacht.
Ja, ebenfalls.
Ciao, Manuel. 0800 002 20 20, unsere Telefonnummer. Versprechen aller Art. Die grossen und die kleinen Versprechen, die man macht. Manchmal macht man sie ungewollt, manchmal macht man sie ganz gewollt und tut jemand anders in die Irre führen, wo dann irgendwann platzt das Ganze und dann nachher merkt man, hey, das sind aber nur leere Versprechungen gewesen. Also auch diese Geschichten sind bei uns willkommen. Und jetzt am Telefon ist Linda, das ist Barbara. Salut, Linda.
Ja, hoi.
Hoi. Was ist das bei dir gewesen? Ich muss immer eben fragen, ist es ein Versprechen, das du gemacht hast, oder eins, das dir versprochen, also ist dir etwas versprochen worden?
Ja, mir jetzt konkret ist eigentlich etwas versprochen worden. Und zwar haben wir meine Brüder damals, also ich bin jetzt 20, haben wir meinen Brüder versprochen, er sei immer für mich da.
Mhm.
Also, muss vielleicht noch ein bisschen weiter ausholen, ich bin dort um die 12, 13 herum gewesen. Und ja, ich habe eigentlich gut behütete Kindheit gehabt, alles, aber ich habe eigentlich nie viele Freunde gehabt, oder? Und ich bin sehr, ja, Einzelgänger halt gsi und mein Bruder ist alles für mich gsi, er ist Vorbild gsi, mein grosser Bruder, mein Beschützer, das Idealbild von einem Mann, einfach alles, er ist mein Held gsi, oder? Mhm. Und wir haben so toll zusammen gehabt und er hat mir versprochen, er sei immer für mich da. Ja, und dann
ist also in welcher Situation ist das? Magst du dich noch erinnern, wenn er das gesagt hat?
Ja, das irgendwann haben wir mal an einem Abend gefunden, wir müssen irgendwie mal etwas Cooles unternehmen. Er hat dort angefangen, er ist dort in der Pubertät, hat angefangen zu rauchen, Bier trinken, einfach cool sein halt, was er gefunden hat. Und danach hat er gefunden, ja komm, wir gehen doch einfach morgen um 4 Uhr mal ein bisschen bei diesen Nachbarn, die wir nicht so mögen, gehen läuten und ein bisschen die aus den Federn holen und so. Und dann haben wir das gemacht und nach dem Abend, der hat ihm scheinbar auch sehr viel bedeutet, so Zeit mit mir zu verbringen und irgendwie hat er mit den Leuten gesagt, los Linda, ich werde immer für dich da sein und du kannst immer zu mir kommen. Und das hat mir schon sehr viel bedeutet in dem Moment und das mal von ihm zu hören, weil er ist nicht so der emotionale Typ gewesen, ja. Oder?
Und dann, immer für dich da hat das wirklich geheißen, immer, oder?
Ja, genau, richtig. Und vor allem halt, dass er mich nie würde im Stich lassen, wenn ich irgendwie ihn brauche. Und ich habe ihn gebraucht, also ich habe ihn immer um mich gebraucht, eben, weil er ist eigentlich meine Bezugsperson gewesen, abgesehen von den Eltern oder so. Mhm.
Und also ihr habt sehr viel miteinander gemacht, das war eine emotionale Sache zwischen euch. Oder du sagst, er ist mein grosser Bruder, er war mein Vorbild, mein Held gewesen. Also ihr habt ja, genau. Vieles unternommen.
Ja, für mich war es halt ein bisschen mehr gewesen, wahrscheinlich als für ihn. Also für ihn bin ich einfach die kleine Schwester.
Ja. Wie viele Jahre sind ihr auseinander?
2,5. Ja. Genau. Und er hat schon seine Kollegen gehabt, oder er war total integriert gewesen und alles. Er war der coolste gewesen an der Schule und ich halt einfach so ein bisschen das graue Mäuschen, wenn man so sagen will. Aber es ist wirklich, also für mich war es halt einfach alles gewesen und für ihn bin ich normal die kleine Schwester gewesen, wo man halt einfach für sie da ist. Mhm. Und dann war er in der Pubertät, eben, wie ich schon erzählt habe, ja. Und dann ist er aufs Mal einfach traurig geworden. Also, ich weiß nicht, wie man das anders kann sagen, es ist aufs Mal einfach schlecht gegangen. Er hat dort irgendwie mit der einen Freundin Schluss gehabt. Es ist ihm irgendwie alles zu viel geworden. Er hat sich immer sehr viel Gedanken gemacht um alles. Das mache ich auch. Das ist irgendwie genetisch bei uns, glaube ich, ein bisschen so. Und er war einfach traurig gewesen und hat nicht mehr mögen und das hat man gemerkt, er hat sich einfach zurückgezogen, er hat mich angefangen aus seinem Zimmer zu rühren, das ist so typisch, ich bin heim von der Schule, bin zu ihm ins Zimmer und auch wenn wir nichts gemacht haben, auch wenn ich ihm nur beim Gamen zugeschaut habe, das war für mich das Schönste vom Tag, einfach die Zeit mit ihm und dann hat er angefangen mich rauszurühren, ist heimgekommen, hat nur noch gekühlt, hat sich eingeschlossen, verbarrikadiert und dann eins am Abend, ich habe mich mit dieser Situation abgefunden, jetzt ganz allein zu sein, habe ich irgendwie wieder ein Gestür mitbekommen. Er hat sich da verbarrikadiert und ja, schlussendlich hat er sich probiert, das Leben zu nehmen an diesem Abend und ich habe das irgendwie so mitbekommen. Aber total erschrocken bin ich in das Zimmer über, wo meine Mutter endlich die Türen aufgesiegt hat, sitze aufs Bett und wollte irgendeine Situation einschätzen, habe keine Ahnung, was genau geht, ich habe nur Schrei gehört und dann sehe ich einen Brief auf dem Bett und es war ein Abschiedsbrief gewesen und es ist gestanden, Linda, du hast auch nichts machen können. Also du hast alles gemacht, so in dem Sinn. Und es ist natürlich Welt zusammengebrochen und ich habe einfach nur gedacht, was ist das Versprechen wert, wenn man das so mit Füßen tritt.
Ist ja du hast gar keine Möglichkeit gehabt, weil er dich ja immer rausgerührt hat und sich zurückgezogen hat, mit ihm darüber reden, obwohl du gemerkt hast, dass er immer trauriger wird. Und du halt dich in Schwester bist natürlich, oder?
Genau, richtig, ja. Also ich habe irgendwie, wir haben zusammen geredet, aber ich konnte nichts machen. Wenn ich gemerkt habe, es geht um schlechter, habe ich mit ihm geredet. Es hat ihm in dem Moment nicht viel gebraucht, denke ich. Es hat ihm, ja, jemand hat zugelassen, aber die Situation hat es nicht geändert. Wenn ich gemerkt habe, er stürzt ab, irgendwie in Drogen oder etwas, habe ich irgendwann die Notbremse gezogen und das den Eltern gesagt, weil ich überfordert, ich bin dort irgendwie eben 12, 13 gewesen, ja. Er war um die 15 gewesen. Ich konnte nicht mehr umgehen, ich habe nicht gewusst, was muss ich jetzt, ja. Wenn ich ihn verpetze, hasst er mich und wenn ich nichts sage, stirbt er, also ich
genau,
weiß nicht.
Dann hast du das schlechte Gewissen nachher, oder? Also
genau,
aber dass du nicht unternommen hast.
Genau, aber irgendwie auf beide Seiten, also ich konnte machen, was ich wollte und das war falsch gewesen. Und dass auch jetzt im Nachhinein, wo ich älter bin, ich weiss immer noch nicht, was die richtige Entscheidung gewesen wäre. Ich habe es dann halt gesagt und ihn wollen schützen. Und mit jedem Mal mehr, wo ich ihn halt durch das verraten habe, hat er mich mehr von sich gestoßen. Und ich habe den Kontakt halt verloren und konnte gar nicht mehr viel machen, oder, durch das.
Ja.
Gar nicht dran gewesen.
Er hat sich das Leben nehmen, hast du gesagt, oder?
Ja, genau, ja.
Also er hat überlebt?
Er lebt noch, ja.
Und wie war das gewesen nachher für ihn, also als er wieder zurückgekommen ist in die Familie? Weil es ist ja, eben nach einem Suizidversuch ist es ja meistens so, dass man einmal so ein bisschen eine Auszeit macht, oder?
Genau, ja, er ist dann auch in die Klinik gekommen, ja. Also zuerst in eine geschlossene, weil man halt wirklich Angst haben müssen um ihn. Dort ist auch ist wieder genau das Gleiche gewesen. Er hat mich wieder näher an sich hergelassen und hat mir dann einmal am Telefon, also er hat so seine Zeit gehabt zum Anrufen, hat er mir so gesagt, an dem Telefonkabel könnte man sich allweg erhängen. Und ich so, ja super, oder? Was soll ich jetzt mit dieser Information, wieso tust du mir das jetzt schon wieder an, ziehst mich voll rein, dass ich wieder nicht weiss, muss ich jetzt das sagen oder nicht? Ich habe es nicht gesagt und am Abend sagen die Eltern, du, er hat sich dann probiert zu erhängen. Sie haben ihn müssen nachher, also anbinden auf so einem Bett dort. Und ich wieder, super, wieder die falsche Entscheidung, oder irgendwie, und, ja.
Also sehr vieles, was auf dir gelastet ist, oder? Eigentlich, eigentlich ist ja das Versprechen wie umgekehrt, oder? Also, du hast quasi zu ihm müssen schauen. Ich schaue immer zu dir, oder? Ich bin bei dir, ich schaue zu dir. So. Und das Zurückkommen nachher in die Familie, wie ist denn das? Wie ist denn das gegangen? Und das Verhältnis zwischen euch dem?
Ja, ist dann irgendwie nach dem halben Jahr, insgesamt sind es dann 3/4 Jahre eigentlich gewesen, ist er zurückgekommen und es ist ihm besser gegangen. Als er noch in der Klinik war, haben wir wieder angefangen, richtig Kontakt aufzubauen gegen das Ende. Uns umarmen, wo wir uns gesehen haben, und das hat mir so viel gegeben und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, hey, wenn er zurückkommt, es wird wie vorher. Ich war so happy gewesen, als ich gewusst habe, er kommt heim. Und ich habe nur gedacht, jeden Tag sehe ich ihn, es ist wie früher, wir hocken zusammen, wir reden zusammen, wir machen alles zusammen. Und dann kommt er zurück und ist erwachsen. Er hat in dieser Zeit so viele Schritte gemacht, nach vorne, gute Schritte, die sicher nötig sind. Es wäre ja schlecht, wenn er sich nicht verändert hätte, dann wäre er ja immer noch traurig gewesen. Aber er ist irgendwie gleich gestorben an dem Abend, wo er sich das Leben nehmen wollte. Die Person, wie ich ihn kennt, ist gestorben. Und ein Neuer ist eine Art da. Auch ein wunderbarer Mensch, aber halt anders. Und eine Art, die ganze Zeit von der Pubertät, die ganze Entwicklung, hat er ohne mich gemacht. Und einfach so, hey, ich bin jetzt da. Aber die Eltern haben ihn aufgenommen, ich auch natürlich. Aber für sie ist das wie abgeschlossen. Und ich bin irgendwie so dort gewesen und so, hallo, liegt das jetzt an mir, dass ich als einziges Gefühl habe, es ist nicht mehr wie vorher. Und als ich ihn einmal darauf angesprochen habe, ich habe ihm einen langen Brief geschrieben, dass mir das auch sehr wehtäge, dass es jetzt eben nicht so ist, mit viel Umarmen oder viel Zeit zusammen zu bringen, hat er das so abgespielt und fast ins Lächerliche gezogen. Aber wahrscheinlich nicht mal böswillig, aber das hat mir so weh getan. Und seither traue ich das auch gar nicht mehr ansprechen.
Weil er mit diesen Gefühlen und Emotionen von dir gar nicht umgehen kann, oder? Irgendwo. Ja. Du hast ja am Anfang ihn auch so ein bisschen beschrieben gehabt. Er war nicht so ein emotionaler Mensch gewesen. Es hat dort dir sehr viel bedeutet, als er dir das so gesagt hat an dem Abend, wo du noch jung warst. Oder noch jünger gewesen bist.
Genau. Ja, ich habe fast das Gefühl, es muss an dem liegen. Er ist dadurch halt sehr viel anders als ich. Ich bin auch eher, also ich bin sehr sensibel, er auch, aber er ist sehr introvertiert und ich bin eher extrovertiert, was das angeht. Er frisst das Zeug eher in sich rein. Und ich teile so den bestimmten Menschen mit, oder? Und ja, das, ich denke, das ist eben dann halt, er ist dann überfordert mit so viel Gefühl auf einem Schlag, wo er sich müsste äußern, obwohl er das nicht will. Das ist dann ist vielleicht vor den Kopf gestossen gewesen, der Brief, aber ich habe eigentlich
du
nur
hast das, du hast, ja, und du hast das müssen für dich so machen, oder? Weil das eine so veränderte Situation war. Aber es ist eigentlich auch noch verrückt zu sagen, irgendwo, an dem Abend, wo er einen Selbstmordversuch gemacht hat, ist er für mich wie gestorben, oder? Irgendwo. Also ist er eigentlich gestorben, weil es ist ein anderer Mensch zurückgekommen.
Ja. Es ist eine Art, so, es wird mega brutal.
Ja, aber irgendwo kann ich es nachvollziehen, was du sagst.
Ja. Ja, er hat eben darum dort, früher hat er einen Spitznamen gehabt, der Sony ist er gewesen, weil er immer so aufgestellt übergekommen ist und alles, also Sony-mässig so. Und irgendwie, ich sage immer ja, Sony ist halt gestorben an dem Abend, aber ja.
Was heisst das? Ich meine, du bist jetzt erst 20, oder? Was heisst das jetzt? Also erstens redest du wahnsinnig gut, das musst du dir jetzt einfach sagen. Also auch mit 20 schon so analytisch hinter das gehst, das finde ich super. Nein, wirklich. Und jetzt bist du erst 20, also wie stellst du dir denn jetzt das weiter vor? Und ich komme am Schluss dann aufs Versprechen. Wenn ich dann noch dran denke, aber ich komme noch aufs Versprechen. Wie stellst du dir das vor, jetzt dein Leben so? Das hat dich ja geprägt, extrem geprägt.
Ja, das ist es so. Also ich meine, ich habe mich mit dem abgefunden, muss ich sagen. Also es ist irgendwie, ich habe mich mit dieser ganzen Situation arrangiert. Ich habe nach dem neuen Menschen eine neue Chance gegeben und alles. Und mit ihm bin ich jetzt eigentlich im Einklang. Also es ist eigentlich jetzt wie eine neue Beziehung entstanden durch das. Eine neue, wahrscheinlich bessere. Man traut immer am Alten nach. Das ist einfach, man stellt sich vor, alles ist super gewesen, aber im Prinzip ist es jetzt super. Ja. Aber für mein Leben hat es mich extrem geprägt. Ich habe extrem Mühe zu vertrauen irgendwie. Beziehungsweise ich vertraue oberflächlich jedem. Also ich sage schnell mir selber, oh ja, dieser Person kannst du vertrauen. Ich glaube immer an das gute Mensch, auch wenn mich die Person 20'000 Mal total verarscht hat. Also ich will es nicht eingesehen, kann man sagen, wie dort auch. Er hat mich x-mal wieder im Stich gelassen, ja, wie ich gesagt habe. Und trotzdem habe ich immer gedacht, nein, es ist für ihn nicht in den Stich gelassen, es ist die Situation, die das macht. Aber es hat mich geprägt in dem Sinn, dass ich extreme Verlustängste haben. Also wenn mir jemand verspricht, ich bin immer für dich da, ja, ich nehme es zur Kenntnis, aber mich kann man irgendwie liegen lassen und dann am nächsten Tag bin ich die wieder nachgefragt, aber bist du gut heimgekommen? Also es ist irgendwie, habe ich das Gefühl, wenn jemand mir verspricht, ich bin da für dich, eben, ich müsste gerade das Umgekehrte, wie damals halt, der hat mir versprochen, ich bin da, aber schlussendlich habe ich es sein. Und genau das mache ich jetzt immer noch.
Und das ist eigentlich auch da die Schlussfrage. Und du hast sie wie selber schon aufgenommen, das mit dem Versprechen. Also ist das etwas, wo du, kannst du, eben, du hast zwar jetzt gesagt, ich kann es wie nicht mehr glauben, wenn jemand das sagt. Und hänge gleich irgendwo dran, oder? Also es gibt mir gleich irgendwo Hoffnungen. Und umgekehrt, wie hast du mit Versprechen? Würdest du jetzt, mit der Geschichte, die du jetzt erlebt hast, würdest du jemand anderem etwas versprechen, also wo in die gleiche Richtung geht. Ich verspreche dir, ich bin immer für dich da.
Ja, also eben, wenn mir jemand etwas verspricht, ist es immer eine zweischneidige Klinge irgendwo durch. Es ist eben, wie du sagst, so die Hoffnung, ja, der meint es ernst, die Person meint das ernst, ich glaube das, ich glaube gern irgendwie. Und andererseits habe ich im Hinterkopf, Versprechen sind so schnell Zeit, aber Situationen ändern sich genauso schnell und ich kann es niemandem übel nehmen, wenn er mir im einen Moment etwas verspricht und im nächsten Moment kann das Versprechen nicht mehr vertreiben. Weil man weiss ja nicht, was morgen ist und ja.
Dann muss man auch kein Versprechen machen, oder? Weil das ja definiert ist als ein Versprechen, oder?
Irgendwo durch könnte man sagen, Versprechen ist eigentlich etwas total Utopisches, habe ich das Gefühl. Das ist etwas, wo man sich, wie du auch vorher schon gesagt hast, dass man will sich irgendwie Sicherheit verschaffen in einer Welt, wo es gar keine Sicherheit gibt.
Genau.
Und ja, aber trotzdem verspreche ich es auch, lustigerweise. Also eben, ich gebe auch meine Versprechen ab, obwohl ich im gleichen Moment denke, ja, aber
wenn kann ich dann das überhaupt? Ja, genau. Kann ich das durchheben und so?
Genau, ja, eben, aber ich glaube, das sind doch die Sicherheiten, die jeder braucht, habe ich das Gefühl. Also, die Versprechen geben mir zu anderen Leuten Sicherheiten geben und auch mir gehören gerne Versprechen, weil wir in dem Moment dann ein besseres Gefühl haben. Obwohl wir wahrscheinlich irgendwo im Hinterkopf wissen, weiß nicht.
Also, dir könnte ich jetzt noch ganz lange zuhören.
Danke, ich könnte auch noch lange mit dir reden.
du kannst wieder einmal anrufen und so. Nein, es ist wirklich, ich finde es irrsinnig. Und jetzt einfach am Schluss musst du mir jetzt dann sagen, du bist 20 und gehst was? Was machst du beruflich? Oder gehst du, hast du gerade das Gymi fertig oder irgendwie so?
Ich bin mit der Ausbildung fertig jetzt und arbeite als Zugverkehrsleiterin.
Zugverkehrsleiterin?
Ja, genau. Nach Fluglotsen, einfach auf der Schiene.
Das heisst, du sitzt da irgendwo in einer Zentrale mit so ganz vielen Sachen und so, also all die Lämpchen, die leuchten und so.
Sozusagen, inzwischen alles auf Computer mit den Bildschirmen, genau.
Ja, super. Also gut, jetzt wünsche ich dir einfach mal zuerst eine gute Nacht und bleib so, wie du bist.
Danke.
Gell?
Ist nicht einfach alles so.
Ja, ich weiss. Alles Gute. Also. Danke vielmals, dass du
angerufen
hast. Ciao, Linda. Tschüss. Total spannend. Also, machen wir weiter mit der Pia. Das ist Barbara. Sali, Pia.
Hoi, Barbara.
Ja, Versprechen. Jetzt haben wir es gerade gehört. Versprechen, kann man die überhaupt geben? Kann man Versprechen machen im Leben?
Ja, man kann. Also ich denke schon, ja. Die Zeit ist vielleicht etwas anderes.
Eben. Es ist so etwas Schwieriges, oder? Also wenn du jetzt ein Versprechen machst, dann nachher, machst du das aus welchem Grund?
Weil ich fest daran glaube oder hoffe, dass ich es machen kann. Also ich denke beides.
Und glauben, genau hoffen, also die Hoffnung kann dann aber auch sein, dass es irgendwann doch ein Ende hat?
Je nach Situation sicher, ja, das denke ich, ja.
Was hast denn du versprochen oder ist dir versprochen worden?
Nein, ich habe versprochen.
Du hast versprochen?
Ja. Und zwar ist mein Sohn viel zu früh geboren, 15 Wochen zu früh. Mhm. Und ich konnte ihn anderthalb Tage nach der Geburt zuerst mal sehen. Und er war dort 780 Gramm gewesen. Und meine gewusst, schafft er es nicht. Und als ich ihn das erste Mal gesehen habe, sind einfach die Isoletten rund um ein Kabel und nur Monitoren und alles. Und wir haben am Abend vorher ein Gespräch mit den Ärzten gehabt. Sie haben uns gesagt, dass wir keine Garantie haben, dass alles, dass er wird leben, dass er wird wie lange leben, dass er wie wir können leben. Und als ich ihn das erste Mal gesehen habe, habe ich ihm als allererstes versprochen, dass ich alles wieder daran setze, dass er einfach glücklich ist. Er als Person, er als Mensch.
Mhm. Du hast ihm versprochen, dass er glücklich wird?
Dass ich einfach alles dafür
tun
werde,
dass er könnte glücklich werden.
Ja, so. Egal ob er jetzt behindert oder was auch ist.
Ja.
Für mich war das Wichtigste, dass er überlebt und dass er glücklich wird.
Mhm. Was heisst das, wenn man so ein kleines, das muss man sich ja, ein Frühling, oder? Also ein kleines Kind sieht, 780 Gramm schwer, in diesem Brutkasten rein.
Mhm.
Da hat man ja, klar, man hat eine emotionale Bindung und so, aber denkt man dann daran, ja, aber das ist ja gar nicht überlebensfähig.
Ja, das ist in dem Moment, also ich habe gewusst, dass es, ja, wir haben ja lange nicht gewusst, schafft er es oder nicht.
Ja.
Und also wir haben schon gewusst, dass es jeden Moment, jeden Infekt, jede Kleinigkeit kann kehren. Aber ich habe einfach so wollen, dass das Kind lebt, dass ich das wie verdrängt habe.
Wie alt ist das Kind jetzt?
9.
Wie viel? Jetzt habe ich es nicht verstanden.
9.
Und wie geht es ihm?
Also, er ist mehrfach behindert. Aber nicht in allem nicht schlimm. Einfach die drei verschiedenen Sachen, die er hat, Mischung ist ziemlich schwierig. Aber ich würde sagen, es geht. Wir sind auf einem guten Weg. Wir sind auf einem Weg nach oben. Wir sind ganz, ganz tief gefunden, gesundheitlich, mit allem drum und dran. Aber ich würde sagen, es geht ihm recht gut.
Kann er sich äußern?
Ja, sehr gut sogar.
Also er kann reden und alles?
Ja, er kann reden.
Und wenn du ihn jetzt fragst, was hat er für einen Vornamen?
Joël.
Joël, fühlst du dich glücklich? Was sagt er auf das?
Ja, da kann er mit irgendetwas kommen, weißt du, da kann er zum Beispiel sagen, da kommt ihm etwas in den Sinn, dass er etwas hat wollen, was er dann nicht hat bekommen. Oder eine Situation, die jetzt vorhin mit Kind war, die für ihn schwierig war, und dann sagt er, ja, weißt du, vielleicht schon, aber ich habe den Jockey nicht bekommen, oder das Kind hat mich dann geplagt, oder was,
und
in dem Augenblick erinnert er sich an das. Ich bin nicht glücklich in dem Sinn. Also das ist noch ziemlich schwierig, das so abzuschätzen.
Aber von außen gesehen hast du jetzt das Gefühl, er ist zufrieden, er ist glücklich.
Ja.
Weil ich komme nachher dann natürlich auf die Frage, was hast du unternommen, dass er könnte glücklich werden? Also du hast Jein, sagst du.
Ja, also er realisiert, dass er langsamer ist, dass er nicht springen kann wie die anderen Kinder, realisiert, dass die anderen Kinder in die normale Schule gehen und er nicht. Das realisiert er und das macht, tut ihm weh, das macht ihm uns. Also das macht ihm wirklich unglücklich. Und da kann ihm natürlich nicht helfen, aber ich kann ihm einfach immer nur wieder sagen, dass es wunderschön ist, dass er mein Sohn ist, dass er das beste und das liebste Kind ist, was ich mir überhaupt kann wünschen kann und dass ich ihm kein Geld für die Welt würde geben. Aber ob ihm das hilft, sicher ein bisschen weit, aber wie fest weiss ich halt dann nicht.
Ja.
Also das ist natürlich ja.
Jetzt hast du gesagt, ich habe versprochen damals, ich mache alles, oder? Ich mache alles, dass du glücklich werden kannst. Und was hast du jetzt gemacht, konkret?
Also ich probiere ihn so, also zu fördern, oder also ich muss sagen, wir sind ja in der Schweiz irrsinnig unterstützt. Also wir können helfen über, wir sind am Samstag, am Dienstag ist schon die erste Therapie und alles. Also es ist sehr schwierig geworden, immer wieder das Versprechen umzusetzen. Aber es hat mir auch schon manchmal geholfen, zu Fifi la Grazie oder an etwas festzuhalten, zu sagen, nein, ich muss jetzt da streng sein, ich will ihm ja helfen, ich will ja, dass er glücklich wird und ich helfe ihm nicht, wenn ich ihm jetzt alles zu Weg mache und ihm alles abnehme. Und ich sage immer wieder den Leuten, macht ihn bitte nicht behinderter, als er ist. Er soll selbstständig sein und mein Wunsch ist, also mein, oder ich meine, auch in all diesen Jahren, jetzt habe ich mir immer wieder, kommt mir der Sinn, denke ich, ich habe das mal versprochen und wie kann ich das umsetzen?
Also es ist wie so der rote Faden, der Leitfaden,
auf jeden Fall, das ist geblieben.
Das Leben führt, also es kommt dir dann immer wieder in den Sinn.
Ja.
Und das ist wichtig, dass du dir das so quasi gesagt hast,
Versprechen. Ja, aber ich merke manchmal auch, es ist wirklich mehr ganz schlimme Jahre gehabt und ich hatte ein ganz schlimmes Burnout gehabt und in dieser Zeit habe ich sehr viel nicht können umsetzen. Und dann habe ich auch gemerkt, es geht nicht immer. Aber ich habe es nicht verloren, es kommt immer wieder zu Sinn und denke immer wieder, ich will echt, dass er glücklich wird. Eben, ich fördere ihn, also wir machen Therapien und alles mit der Hoffnung, dass er einmal vielleicht in einem betreuten Wohnen oder wie oder was kann sein. Aber so, dass er mal selbstständig sein kann und eben in seinem Leben für sich glücklich sein. Ja. Wie das aussieht?
Das weisst du nicht, das wissen wir alle nicht. Wir wissen ja auch nicht, du weisst auch selber nicht, was in 4 Jahren wird sein bei dir, ob du dann glücklich oder unglücklich bist. Aber es ist eine strenge Arbeit, habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört, oder?
Das ist ja so,
Also hat das Burnout dann am Schluss auch wieder mit der Forderung und Überforderung zu tun?
Das ist wirklich, also da, das ist wirklich, also die ersten Jahre sind wir nur von Therapie zu Therapie, von Arzt zu Arzt, von Spitalaufenthalt zu Spitalaufenthalt. Wirklich, also wir sind nur, haben nur funktioniert. Also ich kann sagen, fast die ersten, also 4,5 Jahre haben wir, also nein, die ersten 4,5 Jahre sind ein gesamtes halbes Jahr im Spital gewesen, jedes Mal mit blauem Licht rein müssen, ich wusste, schafft er es nicht, weil er ganz schwere Epilepsie hat. Und, dann ein ganz schweres ADHS, also wir haben jeden Tag, also es gibt halt im Spitalpfleger, die sind nach einer Stunde in die K.O.
Das kann man vorstellen,
Aber wir haben wirklich immer Unterstützung gehabt, aber es hat auch gleich nicht gelangt, weil wir sind gar nicht daraus rausgekommen.
Und wie hat das Zusammenleben mit deinem Partner verändert?
Ja, das ist noch schwierig, sozusagen. Er ist natürlich der ruhende Pol auf der einen Seite, der immer funktioniert hat, der aber manchmal nicht können verstehen konnte, dass ich den emotional so aufgelöst war oder so nahe an mich herangehe. Ich denke, das ist echt wirklich der grosse Unterschied zwischen Mann und Frau. Aber er ist ein super Vater, ganz wertvoll. Also für meinen Sohn wirklich... ich kann es nicht anders sagen, es klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber er macht aus ihm einen Mann.
Ja.
Die haben so gemeinsame Interessen, also Motoren und Töpfe und Velo.
Das ist aber super. Ja.
Und
Und da zieht gerne voll mit, ja, mit in die Werkstatt und macht. Und das ist ja super. Also da sehe ich ganz viel Gutes und muss sagen, ich bin sehr dankbar, dass das so ist. Und ja, also man hat natürlich schon hoch, dass die ganze Geschichte natürlich schon hoch und tief.
Das glaube ich. Also das ja, ist dann nicht, also, das ist, nicht also, einfach.
Oder? Nein, überhaupt nicht.
Weil er hat ja dann auch das Augenmerk, oder? Also sehr vieles ist ja dann auf ihm, also auf dem Kind, auf dem behinderten Kind.
Ja.
Jetzt haben wir so viel über Glück oder ja, glücklich sein geredet. Jetzt will ich einfach mal von dir wissen, fühlst du dich glücklich in deinem Leben?
Wieder, ja. Ja, wieder.
Und wie hast du wieder gefunden zu dem?
Ja, zum Burnout aus, sozusagen, habe ich, ja, ein bisschen. Also ich bin in Therapie gegangen, habe einen Matrix-Kurs besucht, habe mir so einfach die Zeit hat alle Wunden nutzen, wo er auch Teil Internat ist in der heilpädagogischen Schule, habe ich Luft bekommen zum Schnaufen und das hat mir sehr viel geholfen und habe mir einfach auch mein Umfeld zum Teil ein bisschen neu gestaltet und einfach wirklich auch gelernt. Weißt du, es hat ja auch ganz viel Positives.
Ja, also natürlich. Ja, das kann, ja,
ich bin
eben,
sehr also, dankbar ja, für alles. Ja, also, ja. Das muss ich sagen. Wir ja. natürlich über unseren Sohn Amir habe ich natürlich Sachen kennengelernt, wo vielen verschlossen bleibt. Also, das ist absolut so. Aber Zeit ist jetzt eigentlich das, wo er jetzt ein bisschen mehr weg ist, wo mich wieder hat, leben und auch noch neu finden. Ich kann es fast nicht anders sagen. Ja. Aber das auf eine gute Art und so, dass ich das sagen mal, heute bin ich glücklich.
Pia, danke vielmals fürs Gespräch.
Gerne geschehen, merci auch.
Und alles Gute.
Gleichfalls.
Schlaf gut. Ciao, Pia. Tschüss. Ja, mit wem machen wir jetzt weiter? Der Cyril ist jetzt am Telefon. Cyril, das ist Barbara.
Hallo, Barbara.
16.
Ja.
Noch nicht im Bett, gell? Um ja. die Zeit.
Ja, Suva-Ferien.
Suva-Ferien?
Ja.
Was heisst Suva-Ferien?
Ich habe vor fast Wochen in Spanien eine Blinddarmoperation gehabt.
Okay.
Und bin jetzt noch nicht ganz auf dem Damm.
Ja. Und bist so quasi so ein bisschen leicht bettlägerig.
Ja,
also
genau.
Liegst jetzt im Bett, nicht mehr.
Genau.
Also, los jetzt. Versprechen. Ist unser Thema, was hast du versprochen? Oder ist genau. dir versprochen worden?
Ich habe jemandem, jemand hat mir ein Versprechen gegeben von meinem Anliegen. Ich hatte vor einem guten halben Jahr eine schwierige Phase in meinem Leben gehabt. Wenn man das als 16-Jähriger schon sagen kann.
Ja.
Ich bin bisexuell.
Mhm.
Und habe das über ein Jahr lang eigentlich bei mir eingefressen kann.
Mhm.
Dann ist das explodiert.
Wie? Was ist explodiert denn genau?
Also einfach das ganze Verdrängen von dem Ganzen. Ich habe es nicht wirklich wahr gehabt. Ich habe mir gedacht, das sei eine Phase und habe eigentlich darüber weggeschaut gehabt.
Ja.
Dann ist das einfach mal hat das raus müssen. Bin ich zu einer Kollegin gegangen, habe das eigentlich gesagt mit dem Anhang, dass sie doch das für sich behalten soll und das Versprechen eben. Hat sie mir dann auch gegeben, weil ich eine grosse Angst hatte bei Kollegen, meiner Familie, das nicht akzeptieren.
Mhm. Was es könnte heissen, was es für Konsequenzen könnte haben für dich?
Genau.
So.
Mhm. Genau. Und ich wohne von Lehrherr im Internat aus. Im Internat drin, so. Und dort hatte ich auch grosse Angst gehabt, weil dort recht viele Kollegen angefangen haben, so, dass sie mich nicht mehr akzeptieren.
Woher kommt das, dass man das Gefühl hat, also dass du das Gefühl hast, dass man dich nicht mehr könnte akzeptieren? Immer dann, wenn es um die Sexualität geht, haben die ganzen Haufen Leute das Gefühl, das können die anderen gar nicht akzeptieren. Weil es einfach so klar muss sein, Mann, Frau, Frau, Mann, aber sicher nicht. Mann, Mann, sicher nicht. Frau, Frau und schon gar nicht beides miteinander.
Ja, ich glaube, es ist noch schwierig zu sagen. Ich glaube, dass von unserem Fluchwort oder von dem Ganzen, das ist schwul, dass dann eben mehr Angst haben, dass wir dann eben so, ja, wir müssen akzeptiert werden. Und ich glaube immer noch, in der heutigen Gesellschaft werden auch wir selber nicht mehr so richtig akzeptiert. Also immer noch nicht akzeptiert, leider.
Und in der Schule, ich meine, das ist jetzt ja noch nicht so lange her, oder? Schule für dich, also Schulkind, die einander nachrufen als böses Wort, ah, du Schule, weiss ich was, oder? Also das wird ja immer noch benutzt.
Ja, genau.
Das hast du sicher auch mitbekommen, oder?
Ja.
Jetzt als Kind, als Jugendlich.
Ja, genau. Mhm. Das habe ich auch miterlebt gehabt. Eine gewisse Zeit, als ich das Gefühl noch nicht hatte, habe ich das auch selber gesagt.
Was steckt denn da dahinter, dass man das sagt?
Mein Vater hat mich das auch schon einmal gefragt und ich kann es selber nicht sagen. Es ist einfach ein Wort oder eine Geste. Ja, nein, eine Geste ist ein falsch gesagt, aber etwas in dieser Richtung, wo sich bei uns heutzutage eingelebt hat, eigentlich.
Mhm.
Wo zur Normalität ist geworden.
Wie, das ist furchtbar eigentlich.
Wie jedes andere Wort, ja, eigentlich schon.
Okay, also dann hat die Freundin, also die Kollegin, hat dann versprochen, nein, ich sage das nicht weiter.
Genau, sie hat das gesagt und dann hat das ein paar Wochen gehalten und dann hat später ihr Kollege zu mir gekommen und hat mich auf das Thema eigentlich darauf angesprochen und hat gefragt, ob das wahr sei. Mir sind dann eigentlich die Augen rausgekehrt, weil...
wie du nicht gedacht hast, irgendwie, dass jetzt das...
Genau.
Also, darf ich dich schnell etwas fragen? Hast du das Fenster offen und es rauscht ein Bach draussen? Weil bei uns rauscht es eben in der Leitung.
Nein, eigentlich nicht, nein.
Ah, nicht? Ja. Ist wie wenn es ein Bächli wäre.
Okay, nein, ja.
Ist gut.
Weder Fenster offen.
Noch irgendetwas, okay. Ja. Also, man versteht es ja noch.
Gut.
Also, dir sind die Augen rausgefallen, dass er das gewusst hat.
Genau, und es gibt in unserer heutigen Welt gibt es das schwule Bild immer eigentlich. Und ich sehe total nicht so aus. Also kann es nur vom anderen sein eigentlich, dass sie es erzählt hat. Und er ja, ist mir ein bisschen die Fassung weg gewesen, weil sie hat mir das eigentlich versprochen gehabt. Und sind immer wie mehr zu mir gekommen und haben mich wieder auf das angesprochen gehabt. Und dann, mit der Zeit habe ich mich dann selber eigentlich wieder gehalten, was im Positiven geändert hat.
Das ist aber super.
Ich habe dann auf das an, habe ich mich dann auch bei meiner Familie gehalten.
Wie hast du das gemacht? Da bist du angestanden, los Mami und Papi, es ist so mit mir.
Nein, ich habe in dieser schwierigen Phase bei mir habe ich viel Tiefe und Höchchen und das hat man am Wochenende bei mir daheim gemerkt.
Mhm.
Weil mich auch die Eltern recht immer wieder darauf angesprochen hatte, eigentlich, was los sei. Die haben dann eigentlich nicht viel reagiert darauf und eigentlich nicht mit der Sprache ausgerückt. Und dann, als sich das alles gelegt hat, bin ich dann zu meinen Eltern rein, so oben. Also ich war in meinem Zimmer unten und habe gedacht, so, jetzt muss ich gehen. Jetzt habe ich Kraft eigentlich dafür. Dann bin ich auf zu meinen Eltern ins Schlafzimmer, bin angestanden und habe gesagt, ich muss eigentlich etwas sagen. Und habe dann das so gesagt, mit dem Anmerk, dass es eben mit dieser schlimmen Phase zu tun hatte, eigentlich.
Und wie hast du es gesagt, dass du sie was?
Ich habe es eigentlich ganz offen gesagt und habe ganz normal gesagt, dass ich bisexuell
bin. Mhm.
Also ich stehe auf Männer und Frauen, aber ich wüsste noch nicht genau was. Also bei mir ist es wirklich im Moment 50-50.
Ja.
Weil,
wie haben sie reagiert?
Sie haben ganz normal reagiert. Sie haben gesagt, du bist genau immer noch der gleiche eigentlich, genau der gleiche Sohn wie vor dran. Es hat sich ja nicht geändert, du bist ja schon vor dran gewesen, ein bisschen weit.
Mhm.
Und sie akzeptieren ohne Probleme eigentlich auch mal einen Freund.
Ja. Hast du ihn schon mal einen heimgebracht?
Nein.
Nein, hast du sexuelle Erfahrungen gemacht mit Frauen und mit Männern?
Da muss ich offen sagen, meine letzte Beziehung war zu dem Stand 2 Jahre weg gewesen, oder noch mehr, also in der 6. Klasse. Dann habe ich noch nicht viel von dem noch nicht gross wollen wissen.
Okay.
Und dann also, meine Freundin, die etwa 3 Wochen war, auch nicht gross. Also ja, dann hat man auch nicht gross etwas davon wollen wissen. Und sonst eigentlich auch nicht, oder?
Also es ist einfach auf der ganz emotionalen Ebene, auf der Gefühlsebene, spürst du das einfach, du bist zu beiden Geschlechtern, fühlst du dich eingezogen?
Ich schaue Frauen wie Männer, also ich habe dann Frauen wie Männer hinten nachgeschaut. Ich habe genau die gleichen Gefühle gehabt.
Ja.
Ich habe zwischendurch gedacht, was sich dann noch komisch angefühlt hat. Das ist jetzt ein Süsser. Und das mal zum Mann oder zum Gio und nicht nur zum Mädchen eigentlich.
Ja. Ja, dann hoffe ich, dass das alles so positiv weitergeht, wie du das jetzt erlebt hast.
Ja, egal. Aus dem aus habe ich dann einen Freund bekommen.
Ah, schau jetzt.
Letzten Mittwoch 5 Monate.
Mhm.
Von dem her hat sich das eigentlich alles zum Positiven gewendet.
Okay.
Und ich bin wirklich akzeptiert, wie schon immer.
Mhm.
Und, es gibt immer wieder lustige Sachen. Der eine Kollege ist erst zu mir gekommen und hat gesagt, du, ist das jetzt eigentlich noch etwas? Du, Männer, Frauen, stimmt das?
Es ist ja natürlich interessant, oder? Ich meine, die Möglichkeiten, die du hast, haben andere nicht.
Ja, und das mit dem ganzen Thema, das war eigentlich wirklich nur so 2 Wochen oder so, wo dann die Leute komisch sind und jetzt ist es eigentlich normal.
Ja.
Und ich habe mich wirklich nicht gross verändert. Immer noch genau das Gleiche.
Immer noch genau. Ich wirf jetzt gerade einen Blick auf die Uhr. Wir sind nämlich jetzt wie 3 Minuten vor Schluss. Und ich glaube nicht, dass ich jetzt noch etwas Neues auf den Sender will nehmen, weil es ist ein bisschen schwierig, dann ein neues Thema. Wir reden einfach jetzt noch ein bisschen weiter zusammen, in dem Fall.
Sehr gerne.
Genau, jetzt darf ich noch mal schnell aufs Versprechen zurückkommen, oder?
Ja,
also das hast ja du dort den Kollegen, wir haben das ein bisschen verlassen, oder? Du hast die Kollegin, muss es ja gewesen sein, ist es auch gewesen, nehme ich an, oder? Wo das Versprechen nicht eingehalten hat. Sie hat es den anderen erzählt.
Ja, es hat sich dann auch herausgestellt durch einen Kollegen, dass der Aufwärter eigentlich zu ihr sind gegangen.
Ja. Was hat das für dich geheissen?
Für mich hat es einen grossen Vertrauensverlust geheissen.
Mhm.
Das habe ich ihr dann auch, wo dann alles gut ist, eigentlich dann auch gesagt, dass ich einen recht grossen Vertrauensverlust hatte zu ihr. Und das habe ich ihr auch offen gesagt, dass ich ihr mal einfach nichts so wird mir erzählen.
Mhm. Wie hat sie denn reagiert? Also, hast du sie gefragt, wieso hast du denn das gemacht? Jetzt haben wir doch das abgemacht, du hast mir das versprochen, ich sage es nicht weiter.
Sie hat mir eigentlich dann noch einen ganz guten Grund gegeben, den ich auch verstanden habe, ein bisschen weit. Sie hat einfach eine Belastung gehabt. Also, für sie hat das Ganze auch irgendwie ein bisschen raus müssen. Sie hat nicht nur mehr mit mir können reden, sondern hat auch noch mit jemandem anders müssen darüber reden.
Mhm.
Weil es für sie auch, das Gefühl hatte, eine grosse Belastung eigentlich.
Also, dass das wie zu viel war für sie, dass so etwas auf sie zukommt und sie auch nicht hätte können damit umgehen.
Genau.
Und dann nachher war es wie so ein Schneeballsystem, oder? Also, der eine hat es nachher noch am anderen erzählt.
Ja, genau. Es hat sich dann eigentlich daraus aus ein Gerücht gegeben.
Ja.
Und dann sind dann alle wieder zu mir gekommen.
Aber eigentlich, Cyril, alles super gelaufen, oder?
Ja,
die Angst.
Im Nachhinein
ist man immer gescheiter, oder?
Genau.
Das weiss man zum Vorhinein nicht. Also, los, jetzt wünsche ich dir gute Besserung.
Merci.
Und viel Glück in der Liebe.
Ja, merci, Barbara.
Alles Gute. Ciao, Cyril.
Tschüss, ciao.
Damit sind wir am Ende von der heutigen Sendung, wo es ums Versprechen gegangen ist. Merci vielmals fürs Mitmachen, Mitreden, Mithören. Und wir sehen uns in der nächsten Dienstagnacht. Dann geht es um wieder ganz ein anderes Thema, nämlich weggeschaut. Wo habt ihr weggeschaut? Bei was habt ihr weggeschaut? Ist es etwas gewesen, was ihr nicht ausgehalten habt? Oder vielleicht einfach auch zu viel Courage, die gefehlt hat? Also, wir sehen uns. Gute Woche. Tschüss zusammen.
Nachtwach Podcast von DRS3 und SF1.